Sicht der Zeit fühlen wir uns jetzt vielleicht auch, als wenn wir in eine Verlängerung gehen müssen. Ja? Aber lasst uns nochmal die Kräfte zusammennehmen und nochmal konzentrieren. Erst einmal vielen Dank für die Einladung. Eigentlich war es ganz anders geplant, dass wir hier viel reden über unseren Dienst bei Good Seed und dass Andrew auch da mitwirkt. Aber wir sind gerade im Dienst in so einem Prozess der Veränderung und manchmal ist es weiser, dann am Ende dieses Prozesses ja, darüber zu sprechen und nicht, wenn man mittendrin steht. So haben wir das gesagt, dann schieben wir das nach hinten. Und ich bin trotzdem dankbar, hier heute unter euch sein zu dürfen und dass wir was aus dem Wort zusammen betrachten können. Wir sind auf jeden Fall sehr dankbar, dass ihr hinter unserem Dienst steht, dass ihr uns unterstützt. Und es ist wunderbar zu sehen. Abi war gerade vorletzte Woche in Italien. Wir hatten italienische Bücher fertig gedruckt und haben das Auto von ihm vollgeladen, über 800 Bücher, und die konnte er da verteilen. Und es ist wunderschön, wie Gott das geführt hat, dass dort Menschen offen waren, Bibelkurse starten wollten. Und es schien so wirklich, als ob Gott da das alles so ein Rädchen ins andere hineingepasst hat. Und es war wunderbar. Vielen Dank euch dafür. So, jetzt lass uns mal schauen, ob das hier funktioniert. Ja, kann man das sehen? Preisfrage. Was haben diese drei Dinge gemeinsam? Also wenn ihm irgendeiner eine schlaue Idee hat, einfach reinrufen. Also das soll sein, das da links oben, das ist der Eisvogel. Dann darunter, das ist ein alter Audi 80, ja, da sind schon die Fachleute. Audi 80 B1 und das World Trade Center. Ich gebe zu, ist auch ein bisschen schwierig. Das Jahr 1973 verbindet diese drei Dinge. 1973 war der Eisvogel Vogel des Jahres in Deutschland, der Audi war das Auto des Jahres. Und das World Trade Center wurde im April 1973 offiziell eingeweiht. 1973. Ganz schön lange her. Hm? 73. Wie lange ist das her? Kurz mal Kopfrechner anschmeißen. 45 Jahre. Vor 45 Jahren. Vielleicht kann jetzt jeder noch mal kurz denken, die damals schon lebten, ja. Ich war noch gar nicht auf der Welt. Aber vielleicht die älteren Geschwister, was war da? 1973, gibt es da irgendwelche Erinnerungen von euch? Passierte auch noch, da war der Yom Kippur-Krieg, Watergate-Affäre war da gerade auf ihrem Höhepunkt. Das ist lange her. Wenn wir jetzt mal so eine lange Zeitspanne uns angucken, dann wollte ich, dass wir uns da mal reindenken, um uns ein bisschen besser auf unseren Bibeltext von heute konzentrieren zu können oder uns gut da hineinversetzen zu können. In unserem Bibeltext heute, da geht es um Kaleb. Und Kaleb wartete 45 Jahre darauf, dass ein Versprechen, was ihm gegeben wurde, eingelöst wird. Kurz die Situation. Wir wissen, das Volk Israel war in Gefangenschaft in Ägypten, in Sklaverei. Dann wissen wir, Mose kam und führte das Volk hinaus. Gott wollte es in das verheißene Land führen, das Land, wo Milch und Honig fließt. Und wir wissen, das dauerte dann viel länger als ursprünglich geplant, sag ich mal. In Kadesh Barnea wurden 12 Kundschafter ausgesandt. Die sollten sich da schon mal ein bisschen das Land anschauen. Einer von den Kundschaftern war Kaleb, einer war Josua, dann noch 10 andere. Wir wissen, nur Kaleb und Josua sagten, ja, wir schaffen das. Wir nehmen das Land ein. Die anderen 10, die sagten, oh nee, so viel festigte Städte, so viel Krieger, so hohe Mauern, das schaffen wir überhaupt nicht. Geht gar nicht. Das ganze Volk wurde auch verzagt. Und so Da sagten sie, wir wollen da nicht hin, wir wollen zurück. Aber wir wissen, was dann passierte. Gott führte sie eine lange Zeit, diese 40 Jahre dann durch die Wüste. So, und an unserem Bibeltext jetzt ist das Volk jetzt nach dieser langen Zeit ins verheißene Land hineingekommen, haben schon einige Kriege geführt und jetzt steht die Landverteilung unmittelbar bevor. Ja, das Land soll jetzt aufgeteilt werden. Jeder Stamm Israels soll ein Gebiet des Landes bekommen. Und da steigen wir jetzt mal ein. In Josua Kapitel 14, das ist wahrscheinlich ein bisschen klein, ja? Josua 14, ab Vers 6. Bibeltext in Josua 14, Verse 6 bis 15. Ich lese mal vor. Da traten herzu die von Juda zu Josua in Gilgal. Und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenasiter, sprach zu ihm: Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, sagte, meinet und deinetwegen in Kadesh Barnea. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, aussandte von Kadesh Barnea, um das Land zu erkunden. Und ich ihm Bericht gab nach bestem Wissen. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, treulich. Da schwor Mose an jenem Tage und sprach: Das Land, das dein Fuß betreten hat, soll dein und deiner Nachkommen Erbteil sein, für immer, weil du dem Herrn, meinem Gott, treulich gefolgt bist. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben gelassen, wie er mir zugesagt hat. Es sind nun 45 Jahre her, dass der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt und bin noch heute so stark, wie ich war an dem Tage, da mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie noch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. So gib mir nun dies Gebirge, von dem der Herr geredet hat an jenem Tage. Denn du hast gehört am selben Tage, dass dort die Anakiter wohnen und große und feste Städte sind. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, wie der Herr zugesagt hat. Da segnete ihn Josua und gab Kaleb, dem Sohn Jephunnes, Hebron zum Erbteil. Daher wurde Hebron das Erbteil Kalebs, des Sohnes Jephunnes, des Kenasitas, bis auf diesen Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, treulich gefolgt war. Aber Hebron hieß vor Zeiten Stadt des Arba, der größte Mensch war unter den Anakitern. Und das Land war zur Ruhe gekommen vom Kriege. Für Kaleb war das noch ziemlich präsent, finde ich, so steht das da. Ne? Also er spricht so, als ob das gerade mal ein paar Monate her war. Ne? Ja, du weißt doch, ne? Wir waren da und da Mose hat dies gesagt und das. Ne? Und für ihn war das noch so vor Augen. Er hat das nicht vergessen. Obwohl das so eine lange Zeit war, 45 Jahre. Und wenn wir jetzt mal an solche langen Zeitabschnitte denken, mir ist da gleich Abraham eingefallen. Wie lange musste er auf diesen Sohn warten, den Gott ihm verheißen hatte? Das sind ja wenigstens 25 Jahre gewesen, die er da warten musste. Oder David. David wurde gesalbt zum König, da war noch so ein junger Spund, ja? Und wie lange hat es gedauert, bis er dann wirklich mal König war über das ganze Volk? Oder die Israeliten in Ägypten, sie waren versklavt, sie schrien zu Gott, baten: Herr, hilf uns, hol uns hier raus. Gott sagt: Ja, mache ich. Ja, aber was passiert dann? Muss erstmal der Mose geboren werden. Der muss erstmal groß werden, aufwachsen. Dann wissen wir, floh er vom Pharao, nachdem er diesen Mord begangen hat. Dann war er da in Midian. Das hat schon eine Zeit lang gedauert, ja? 40 Jahre da in Midian, bis er dann zurückkam. Also dieses Volk musste ganz schön lange auf die Gebetserhörung warten. Und heute sind wir so, wir sind heute so gewohnt, dass die Dinge ganz schnell passieren. Ne? Ich drücke hier auf den Knopf und es geht weiter. Ja, wenn wir irgendwie am Rechner sitzen oder so, wir drücken nur einen Knopf und eine Internetseite baut sich auf. Und wenn das ein paar Sekunden zu lange dauert, dann werden wir schon irgendwie, zumindest geht es mir so, Mensch, was ist denn hier los? Ne? Verbindung nicht richtig oder was? Heute sind wir überall unterwegs, haben unsere Smartphones, Internet fast überall, können alles schnell lesen. Wir waren eben beim Jahr 1973. Da war übrigens auch das erste Handygespräch, was stattfand. Damals war so ein Handy, das wog da ein Kilo ungefähr, hatte eine Betriebszeit von 20 Minuten. Ja, ist eine Menge passiert in diesen Jahren. Aber diese langen Zeiträume, die wir in der Bibel sehen, manchmal ändern sie sich gar nicht, trotz unserer schnelllebigen Zeit. Und vielleicht kennst du das in deinem Leben, dass du auf Dinge warten musst. Dass du warten musst und es passiert scheinbar nichts. Vielleicht betest du schon Jahre und Jahre und Jahre, vielleicht für irgendeine Person, dass sie zum Glauben findet. Du denkst, meine Güte, hat das überhaupt einen Sinn? Hat Gott das gehört? Ja, er hat es gehört. Manchmal dauern Dinge bei Gott. Und das finde ich so schön, dass das nicht nur bei uns passiert, sondern dass das bei Glaubenshelden in der Bibel passiert. 1. Petrus 5, Vers 6 steht, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und das müssen wir manchmal anerkennen, dass es Gottes Zeit ist, nicht unsere. Von Kaleb können wir da eine Sache lernen. Wir können lernen, sei geduldig und bleib fokussiert, auch wenn es lange dauert. Er hatte das Ziel auch die ganze Zeit vor Augen. Er hat das nicht vergessen. Und manchmal kann das passieren, wenn wir warten, dass wir dann vielleicht irgendwie aufhören zu beten. Weil wir denken, passiert ja eh nichts. Ja? Aber lasst uns das Ziel im Auge behalten. Das können wir von ihm lernen. Zweite Sache, die ich finde, die wir sehr schön hier bei ihm lernen können, ist, verbittere nicht, sondern vergebe und vertraue. Was meine ich damit? Ich lese mal Vers 8 vor. Da sagt Kaleb, aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, treulich. Kaleb lebte jetzt die letzten 45 Jahre mit Menschen zusammen, die dafür verantwortlich waren, dass er damals nicht das verheißene Land einnehmen konnte. Die waren ja um ihn herum. Die 10 ungläubigen, sage ich mal, Kundschafter, die hatte Gott gerichtet. Ja? Die waren gestorben, aber die ganzen anderen aus dem Volk, die gesagt haben, nein, da wollen wir nicht hin, da wollen wir nicht hin. Die waren immer noch da und die lebten da mit Kaleb die 45 Jahre. Und Kaleb wusste, erst wenn der letzte von diesen wehrfähigen Männern gestorben ist, dann dürfen wir da reingehen. Und Gott hatte gesagt, es wird 40 Jahre dauern. Er war so kurz vor dem Ziel gewesen. Er durfte ja schon als Kundschafter rein, er hat das Land gesehen. Und dann hätten sie nur noch die Schlacht kämpfen müssen, wo Gott gesagt hätte, ich schenke den Sieg. Er war so kurz davor. Und jetzt stelle ich mir mal Kaleb vor, als Mose dann dem Volk die Nachricht überbringt. Mose sagt dem Volk, Leute, Gott hat gesprochen und wegen eurem Unglauben müssen wir jetzt 40 Jahre durch die Wüste ziehen, bis wir das Land einnehmen dürfen. Und jetzt stelle ich mir Kaleb vor, er hört das. Er denkt, was? 40 Jahre zurück? Und er kriegt dann mit, er darf aber rein, weil er vertraut hat. 40 Jahre? Warum? Das war doch nicht meine Schuld. Warum muss ich da zurückgehen? Ich habe doch nichts falsch gemacht. Er hatte vertraut. Und 40 Jahre, diese Aussicht, ja, zu sagen, oh, 40 Jahre. Wir kommen gerade aus der Wüste, ne? Wir wollen da raus. 40 Jahre wieder diese Hitze. 40 Jahre der heiße Sand. 40 Jahre Manna. 40 Jahre. Ich habe nichts falsch gemacht. Das sind vielleicht die besten Jahre meines Lebens. Er war gerade, ne? Die Leute wurden ja noch ein bisschen älter und er hatte Power. Er dachte sich, ja toll, vergeude ich jetzt mein ganzes Leben hier? In so einer Situation kann man leicht verbittern. Verbittern zum einen gegen Gott. Hätte sagen können, Gott, was soll das? Die anderen, okay. Aber kannst du nicht irgendwie vielleicht Jose und mich und Mose da schon mal als so einen Vortrupp da reinschicken, dass wir so einen kleinen Teil schon mal nehmen vom Land? Warum müssen wir zurück mit den anderen? Das ist nicht fair, Gott. Er hätte aber auch verbittern können gegenüber den Menschen. Ja, das Volk. Stell dir mal vor, er kommt morgens aus seinem Zelt und dann sieht er die Leute. Da hätte wirklich so Verachtung und Hass in seinem Herzen wohnen können. So ihr Ungläubigen, ne? Ihr Versager, ihr seid das schuld, dass wir jetzt und dass ich jetzt hier 40 Jahre noch mit rumlaufen muss. Da ist mir eine Geschichte von der Corrie ten Boom eingefallen. Kennt ihr vielleicht die Familie ten Boom in Holland im Zweiten Weltkrieg? Das waren Christen und sie versteckten immer wieder Juden. Und sie erzählt in ihrer Biografie, kam eines Tages jemand zu ihr und sagte, du, pass auf, wir haben gehört, ihr kümmert euch so ein bisschen um Juden. Das haben wir auch gemacht. Und er sagte, meine Frau, die wurde jetzt aber erwischt von einem Offizier und der sagte, wenn wir ihnen, ich glaube es waren 800, was haben die da, Gulden, wenn wir ihm 800 Gulden oder 700 oder so geben, dann lässt er meine Frau wieder frei. Und dann sagt sie, ja, okay, ich kümmere mich darum, ne? Ja, wir machen das und haben ein bisschen geredet. Und ja, wir helfen gerne, wir kümmern uns darum. Und sie kratzt das ganze Geld irgendwie zusammen und dann treffen sie sich, sie gibt diesem Mann das Geld. Und dann, kurze Zeit später kommt die ganze Gestapo da, nimmt sie fest, ihren Vater, Schwester, viele Teile aus der Familie. Und es stellte sich heraus, dieser Mann war einfach ein Spion. Er sollte rausfinden, ob diese Familie den Juden hilft. Und als er das dann weitergemeldet hat, kamen sie sofort alle in Gefangenschaft ins KZ. Ihr Vater, die Schwester, viele starben dort im KZ. Sie kamen lebend wieder raus. Und später erfuhr sie dann, dieser Mann, der uns da verraten hat, der wollte übrigens das Geld einfach nur für seine eigene Tasche haben. Ja, das war gar nicht im offiziellen Plan. Er dachte, kann ich noch ein bisschen Geld mitmachen. Der sollte dann bestraft werden. Und Corrie merkte diesen Hass in ihrem Leben oder in ihrem Herzen ihm gegenüber. Sie merkte, ich muss ihm aber vergeben. Der Herr hat mir vergeben, all meine Sünden und er möchte, dass ich auch vergebe. Und so bekämpfte sie diese Bitterkeit, die da aufkam und diesen Hass. Und sie konnte ihm wirklich von Herzen vergeben. Hat diesem Mann dann noch einen Brief geschrieben, indem sie sagte, ja, dass sie vergeben hat aus der Kraft Jesu. Und der Mann, der antwortete darauf und sagte, wenn es so eine Vergebung gibt, dann gibt es vielleicht für mich auch noch Hoffnung. Und ich denke, er ist auch zum Herrn gekommen. Vielleicht gibt es in deinem Leben Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass dein Leben ganz anders verläuft oder verlaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast. Vielleicht sind das Eltern, die deinen Weg in eine ganz andere Richtung geleitet haben. Vielleicht sind es Geschwister hier aus der Gemeinde, vielleicht ist dein Ehepartner. Oder vielleicht hat Gott in deinem Leben Dinge zugelassen, wo du gar nicht mit einverstanden bist. Wo du sagst, das ist unfair. Herr, das ist unfair. Ich habe doch nichts Schlimmes gemacht. Warum passiert das? Und dann kann Bitterkeit in uns hochkommen. Aber lasst uns da von unserem Kaleb lernen. Vergebe und vertraue. Er ist die ganze Zeit beim Herrn geblieben. Wir lesen da nichts von irgendeiner Bitterkeit. Er sagt nur ganz klar, wie es war. Ne? Die Zehn, ne? Die waren ungläubig, haben das Volk verzagt gemacht. Aber er ist beim Herrn geblieben und er wartet auf diese Verheißung. Es ist nicht, dass er dem Herrn den Rücken gekehrt hätte deswegen. Ganz und gar nicht. Und wenn er dann auch in Vers 12 hier sagt, bei mir ist es so übersetzt, er sagt dann, gib mir das Gebiet, vielleicht wird der Herr mit mir sein. Das ist kein Zeichen irgendwie von Zweifel bei ihm. Anders wird es übersetzt und ich denke, das ist eine bessere Übersetzung, die so im Sinne von, wenn der Herr mit mir ist, dann werde ich gewinnen. Und das drückt kein Zweifel oder Unglauben jetzt nach diesen 45 Jahren bei ihm aus, sondern vielmehr diese demütige Haltung. Ich kann es nicht alleine. Aber wenn der Herr mit mir ist, dann wird das so geschehen. Er vertraut immer noch dem Herrn und nimmt demütig Gottes Wege an. Letzte Sache, die wir lernen können, das ist jetzt ein bisschen klein, aber er sagt ja in Vers 11 und 12, ich lese sie nochmal vor, und ich bin heute noch so stark, wie ich war an dem Tag, da mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie noch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. So gib mir nun dieses Gebirge, von dem der Herr geredet hat, an jedem Tag, denn du hast gehört am selben Tage, was dort die Anakiter wohnen und große und feste Städte sind. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, damit ich sie vertreibe, wie der Herr zugesagt hat. Und dann wurde ihm Hebron gegeben. Hebron ist hier unten. Ja? Hier ist der Stamm Juda, hier ist schon die Aufteilung, ja? welche Stämme was bekommen haben. Und er kriegt dann das Gebiet bei Hebron, gebirgig, nicht einfach, feste, befestigte Städte, starke Leute wohnen da, ja, groß und angsteinflößend. Aber er möchte das. In der Stadt waren übrigens auch bei Hebron Abraham und Sarah begraben. Er möchte das. Und wenn ich das mal auf uns übertrage, geistlich gesehen. Wie steht das bei uns? Scheuen wir den Kampf? Er wollte das haben. Er sagt, ich gehe da rein und wenn Gott mit mir ist, dann treiben wir die Feinde da raus. Oder sind wir uns überhaupt noch bewusst, dass wir in so einem Kampf stehen? Ich war so dankbar über die Zeugnisse heute. Und diesen Kampf ganz praktisch dazu erleben, wenn wir rausgehen auf die Straße, von dem Herrn erzählen, dann merken wir diesen Kampf. Aber es kann auch so schnell gehen, dass wir einschlafen, dass wir gar nicht mehr merken, dass da ein Kampf tobt. Aber wir wissen, dass wir in dem Kampf stehen als Christen. Wir kennen die Stelle in Epheser 6, ne, der Waffenrüstung, die wir dann anziehen müssen. Ich lese gerade mal Epheser 6, Verse 11 und 12 vor. Da sagt Paulus, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Ganz klar, wir stehen in einem geistlichen Kampf als Christen gegen die unsichtbare Welt. Nicht die sichtbare wie Kaleb damals, ja, er sah seine Feinde. Wir sehen die nicht mehr, sie sind unsichtbar. Das ist der Satan mit seinen dunklen Mächten. Aber wir stehen in diesem Kampf und dann wird uns gesagt, Schild des Glaubens und so weiter, ja, wie wir dort bestehen können. Also lasst uns diesen Kampf nicht scheuen. Lasst uns bewusst werden, wir stehen im Kampf und wir haben den Mächtigsten auf unserer Seite oder wir sind auf der Seite des Mächtigsten, ja? Des Allerhöchsten. Eine andere Sache ist Kaleb, er will dieses, ne? Er will dieses Gebiet und er ist immer noch so, ich sag mal, er ist immer noch hungrig danach. Wollen wir auch hungrig bleiben nach Gott und Gottes Wort, Gottes Verheißung? Er hat dieses noch, auch 45 Jahre später, er will das noch. Er sagt nicht so, ach, das war mir jetzt alles zu lang und zu schwierig und ist mir jetzt auch egal. Gib mir irgendwas, was da gerade anfällt. Nein, ich will das haben. Josua, du weißt, was damals gesagt wurde. Ja, das wurde mir versprochen und ich will das. Ja? Und ich ziehe da jetzt hoch. Haben wir noch diesen Hunger? Haben wir noch diesen geistlichen Hunger? Haben wir noch geistliche Ziele für unser Leben? Wollen wir Verheißungen, die wir vielleicht noch nicht irgendwie in Anspruch nehmen konnten, wollen wir die annehmen? Oder sind wir völlig satt? Übersättigt, sagen, ach, Christenleben, ja, mal ab und zu ein Gottesdienst, mal dies und das, aber eigentlich mehr will ich gar nicht. Es ist immer schön in unserem Dienst, wenn dann Menschen zum Glauben kommen, wir dürfen das sehen, hautnah, und dann sind da so Neugläubige und die haben so einen Hunger. Die scheuen die weitesten Wege nicht, um da hinzukommen, um einfach mal irgendwie, wenn wir ein Kapitel aus der Bibel durchgehen oder so, und die können gar nicht verstehen, ja, warum kommen die anderen denn nicht, ne? Wo sind die denn? Für sie ist das so Logo, dass wir da hingehen. Und dass wir alles andere hinten anstellen. Es ist schön, das zu sehen und erfrischend. Denn kennen wir das vielleicht aus unserem Leben? Dass dieser Hunger auf einmal, der wird weniger. Und da ist gar nicht mehr so dieser Zug zum Herrn. Zug nach seinem Wort. Ich erinnere mich noch gut, wir waren, also Agatha und ich waren ziemlich frisch zum Glauben gekommen. Und hatten wir uns so mit so ein paar Geschwistern da getroffen, wir haben ein paar Sachen gemacht, war glaube ich ein Sonntagnachmittag und war eine schöne Zeit. Und dann ging es darum, ja, machen wir jetzt abends noch was oder nicht? Ja, was denn? Und ich weiß noch, ich habe dem das neulich gerade erzählt, warum wir uns getroffen haben, haben wir drüber gelacht, aber er sagte dann, ja du, heute Abend läuft Star Wars auf ProSieben. Und ich dachte noch, was? Star Wars, Fernsehen heute Abend, wenn wir alle zusammen sind hier, wir haben doch die Bibel, ne? Wir können doch was anderes machen. Und jetzt, viele Jahre später, ja, wenn dieser erste Schwung, als ob Gott irgendwie den Neugläubigen erstmal immer so eine Extraladung mitgibt, ja, so war es bei mir damals auch. Aber wenn das irgendwie weg ist, dann fällt das doch irgendwie viel schwieriger, ja? Immer motiviert zu bleiben, hungrig zu bleiben. Aber wenn wir diesen Hunger nicht mehr haben, dann kann das sein, dass wir die erste Liebe verlassen haben. Wir wissen, dass der Herr das der Gemeinde in Ephesus in Offenbarung 2 sagt. Lies mal vor, Offenbarung 2, Verse 4 bis 5. Da sagt der Herr, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Was sollen sie jetzt tun? Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. So lass uns das von Kaleb mitnehmen. Hungrig bleiben. Und wenn wir es verlernt haben, wenn wir gar nicht mehr hungrig sind, dann tun wir Buße, lass uns die ersten Werke tun, die wir damals taten, und dann weiter mit dem Herrn vorangehen. Ja, ich denke, wir runden das hier ab, und wir haben vorhin 45 Jahre nach hinten geschaut, 1973, 45 Jahre nach vorne, das ist ja 2063, kann man sich das vorstellen? 2063, Gott weiß, wer das noch erleben wird, wie wir das erleben werden oder ob der Herr schon längst seine Gemeinde versammelt hat. Aber wäre es nicht schön, so wir das noch erleben, wenn wir sagen könnten, also mit Gottes Hilfe, durch Gottes Gnade, kann ich sagen, im Großen und Ganzen, ja, kleine Ausfälle werden wir alle erleben, aber im Großen und Ganzen durfte ich es erleben, dass ich geduldig war, wenn ich warten musste, dass ich vergeben habe und dass ich nicht verbittert bin in meinem Leben, weder gegen Gott noch gegen Menschen, und dass ich mir diesen Hunger behalten habe. Möge unser ewiger und barmherziger Gott uns dabei gnädig sein. Amen.